Liebe Gemeinde, heute am Trinitatissonntag gibt es einen seltenen, einmaligen Predigttext. Da wird uns berichtet, dass ein Mann, ein Prophet, eine Gottesbegegnung hat, Gott sieht. Das wird so im Alten Testament nicht mehr berichtet. Und ich hoffe, dass uns diese wunderbare, wundersame, seltsame Geschichte einer Gottesbegegnung auch heute etwas zu sagen hat. Und der Prophet Jesaja, den habe ich mal zu uns kommen lassen. Es gibt ja, das ist möglich, mit der modernen Technik Zeitreisen. Manche glauben da nicht dran, das ist möglich. Ich lese uns erstmal den Text und dann wird er uns erscheinen. In dem Jahr, als der König Usia verstarb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihn, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Antlitz, mit 2 ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Fundamente bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voller Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht, verfette das Herz dieses Volkes und lasst ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen in ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt, denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird dieser Stumpf sein. Wort unseres Herrn. Amen. Danke, Jesaja, dass du eben mal aus vor 2700 Jahren zu uns rübergekommen bist. Wie war deine Zeitreise?
Ich bin nicht gereist. Ich bin da. Durch die Botschaft.
Aber du kommst doch aus der Zeit der Assyrer, Pfeil und Bogen, Tempel und Stadtmauer, andere Zeiten, andere Sitten.
Waren die Menschen früher wirklich anders? Vor allem ist der Gott, dem ihr glaubt, ein anderer als der zu meiner Zeit?
Das ist der Grund meines Interviews. Du berichtest von einer direkten Begegnung mit Gott.
Es war das Sterbejahr des Königs Usia. Ich war zum Gottesdienst im Tempel.
Dann kam Gott?
Gott kann gar nicht kommen. Er ist immer, überall, in allem. Es geht nichts ohne Gott, weil nichts ohne Gott ist.
Dieses Erkennen kam dir sicher beim Gesang der Engel, die du hörtest. Sie sangen doch, alles auf Erden, innen wie außen, ist voll von Gott.
wie als würde der Vorhang hochgezogen. Seraphim, das heißt in eurer Sprache, die Brennenden standen über Gott, wie Diener stehen müssen, wenn der König auf dem Thron sitzt.
Wie sah Gott denn aus?
Gar nicht.
Wie? Gar nicht?
Da war Licht. Dieses Licht war gesäumt, das heißt, es war wie der Saum des Mantels, den der König bei Empfängen trägt. Allein ein Teil des Saumes füllte den riesigen Tempel.
Das wäre für mich ein Bild für die Unfassbarkeit Gottes.
Der Tempel steht bei uns für den Glauben. In diesem Sinne gebe ich dir recht. Der menschliche Glaube kann gefüllt sein mit Erkenntnis Gottes. Aber selbst wenn er voll ist, muss er wahrheitsgemäß bekennen, ich habe nur einen Zipfel von Gott selbst.
Ein großer christlicher Lehrer hat das ja aufgegriffen und gesagt, der Mensch ist ein Tempel Gottes. Gut zu wissen, dass der Mensch trotzdem Gott nicht zu fassen kriegt.
Das war die erste Botschaft, die ich bei dem mächtigen Wechselgesang der Seraphim verstand. Heilig, sangen sie, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth.
Heilig, das ist doch nicht verfügbar für menschliche Pläne und Absichten, so ist Gott. Gott ist abgesondert, der andere. Heilig ist doch jedem Zugriff entzogen.
Wir sprechen hier sehr locker über Gott. Etwas anderes ist es, ihm zu begegnen.
Dazu gleich, mich interessieren noch die Engel. Sie hatten, beschreibst du, 6 Flügel. Das klingt fantastisch, phänomenal.
So töricht sind wir Menschen, wenn wir nur über Gott reden, als könnten wir ihn denken und erfassen. Er ist heilig, das heißt unter keinen Umständen zugänglich. Ihr nennt das transzendent. Aber zugleich ist er vollkommen zugänglich. Denn er ist in allem zu finden. Ihr sagt dazu immanent. Wie die Seraphim sangen, alle Lande sind seiner Ehre voll. Na, begreifst du das Geheimnis? Unendlich fern und zugleich unendlich nah.
Wie denn begreifen?
Wenn du anfängst, das Geheimnis Gottes zu betrachten, dann gibt es ein untrügliches Merkmal, ob du auf dem Weg zu Gott oder auf einem Ego-Trip bist.
Ich bin ganz Ohr.
Ehrfurcht. Die Ehrfurcht ist es. Hast du die nicht, dann betest du nur ein selbstgemachtes Bild von Gott an. Sicher kommen wir, wenn du mich nach meinem Auftrag fragst, noch einmal darauf zurück.
Ehrfurcht. Wie ist dir das klar geworden?
Durch die Seraphim. Das spiegelt ihr Sein in der Gegenwart Gottes wider. Sie bedeckten ihr Angesicht vor Scheu und vor Glück. Sie bedeckten ihre Füße, wollten nicht entblößt sein vor Gott. Und sie fliegen. Das ist, sie sind bereit für den kleinsten Wink Gottes. Das ist Ehrfurcht, Scheu und Glück. Bereitschaft, ganz da zu sein und Gott von Herzen loben und preisen.
Wenn die Seraphim singen, dann beben die Fundamente, hast du geschrieben.
In meiner Sprache heißen Fundamente auch Mütter und alles, was Leben bringt. Die Fundamente von allem, was Leben bringt, beben, aber die Menschen nicht. Mein Volk hebt das nicht an.
Nach dem Rauch, dem gefüllten Tempel, dem Beben, berichtest du von deiner Angst.
Ich muss mich korrigieren. Ich hatte leichtfertig über mein Volk gesprochen. aber vergessen, dass ich dazugehöre. Das wurde mir in diesem Erleben zutiefst und schmerzhaft klar.
Das muss Todesangst gewesen sein, wenn du schreibst, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen.
Diese Erkenntnis kam wie ein Lavastrom auf mich zu. Unerbittlich, grausam, tödlich.
Und den Grund dieser Erkenntnis benennst du ja und schreibst, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Vorhin sagtest du, du hättest nur den Saum des Gewandes erblickt.
Ich habe viel mehr von Gott gesehen, als ich fassen konnte. Und mir war klar, nie und nimmer kann ich mit Gott Gemeinschaft haben.
Doch, ein Engel stand doch bei dir.
Es wird wohl häufiger, als wir je ahnen, ein Bote Gottes für uns kämpfen und uns schützen.
Hier bei dir mit einer glühenden Kohle auf deine Lippen.
In unserer Sprache ist Gott Sünden bekennen und Gott loben dasselbe Wort. Mit meiner Sündenerkenntnis und Sehnsucht nach Vergebung lobte ich auf meine Weise mit dem Seraphim Gott. Mir wurde vollkommen vergeben. Seither bin ich ein gebranntes Kind, wie du und ihr.
Was hat das mit uns zu tun? Bei uns war keine Kohle auf unseren Lippen.
Ob gebrannt oder gewaschen, durch Feuer oder Wasser, wie du es auch nennst, jedenfalls Kind Gottes.
Und dann war die Angst vorbei?
Nein und ja. Ja und nein. Also ich wusste, dass ich leben darf, ganz gewiss. Und die Todesfurcht wendete sich in Furcht, in Ehrfurcht.
Und?
Dann hörte ich Gottes Stimme.
Wow!
Lass das bitte. Sensation, Gafferei, Neugier ist hier völlig daneben. Dir scheint es immer noch um eine tolle Geschichte zu gehen, mit der du dich selbst vor anderen wichtig machen kannst.
Also, du hörtest nach der glühenden Kohle auf deinen Lippen.
Für mich hat das einen Zusammenhang. Erkennen, wie ich in Wahrheit vor Gott bin. Dann die Erfahrung von Gnade und Vergebung.
Als würden dir dadurch die Bohnen aus den Ohren fliegen.
Jedenfalls habe ich es so erfahren. Selbsterkenntnis, Vergebung. Und dann war mein Gehör und mein Herz frei.
Und dann berichtest du, dass du nur indirekt angesprochen wurdest?
Ich hörte die Stimme des Herrn. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein?
Mit wem hat denn der Herr da geredet?
Vielleicht fällt dir am heutigen Sonntag Trinitatis dazu selbst eine Antwort ein.
Und wie hast du reagiert?
Ich war frei, weil ich vollkommen an die Gnade gebunden war. Eben noch unwürdig, dem Tode geweiht, zu Boden geworfen, vor Scham stumm. Jetzt froh und zuversichtlich kam es aus dem Urgrund meines Herzens. Herr, hier bin ich, sende mich.
Danke, Jesaja, bis hierher. Der Schluss unseres Interviews könnte aber kompliziert werden, weil das versteht kein Mensch.
Treffend formuliert. Wer will sich denn anmaßen, Gott zu verstehen? Warum kann das Unverstehbare nicht einfach so stehen bleiben?
Na, weil Verstehen doch zum Menschsein gehört.
Und Geheimnis, Unbegreiflichkeit zu Gott. Beides, Verstehen und Geheimnis, stehen nebeneinander, auch in deinem Leben, ob im Streit oder versöhnt. Das ist allerdings noch offen.
Sei es drum. Du erhieltest von Gott einen Botenauftrag. Gut und schön. Aber die Botschaft an sich, das war der Hammer.
Ich hatte mir den Inhalt der Botschaft auch vollkommen anders vorgestellt. Ja, aber da sind wir am Anfang unseres Gesprächs, beim Bild, das sich jeder von Gott macht.
Was soll denn daran ein selbstgebasteltes Bild von Gott sein? Den Menschen von Gott, seiner Liebe, seinen Geboten zu erzählen und sie auffordern, ihr Leben am Willen Gottes auszurichten. Was soll denn daran verkehrt sein? Aber du hattest ja den Auftrag, sie blind für Gott zu machen. Verstehe das, wer will.
Ich hörte, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht, sehet und merkt's nicht, verfette das Herz dieses Volkes.
Moment, Herzverfettung, das klingt ja wie eine moderne Diagnose aus unserer Zeit.
Vielleicht merken viele deiner Zeitgenossen gar nicht, dass sie Gott in eine Streichholzschachtel packen. Gut benutzbar. Gott ist dann bloß eine nützliche Vorstellung zum besseren seelischen Gleichgewicht. Für gestresste Vielverdiener, kostenlose Wellness.
Oh, eine harte Kritik.
Oder eine korrekte, schonungslose Analyse.
Also, warst du ein Unheilsprophet? Sagtest Unheil für die Zukunft voraus?
Mal abgesehen davon, dass die Zukunft allein bei Gott liegt, spricht eben der echte Prophet von der Gegenwart und ihren Gefährdungen. Herzverfettung als ein egoistischer Lebensstil. Blinde Augen, taube Ohren für die Liebe, für Gott, für die Schwachen, die Ausgegrenzten. Das war bei uns gesellschaftlicher Alltag. Mein Auftrag lautete, sag das an, nimm kein Blatt vor den Mund. Wenn ihr so weiterlebt, wird es immer mehr eskalieren und zerbrechen. Meine Aufgabe lautet, sprich aus, was die Stunde geschlagen hat.
Aber es war vergebens. Euer Land, das Miteinander, zerbrach ja wenig später. Alles endete in einer großen Katastrophe.
Meine Aufgabe war ja nicht der Erfolg, sondern Bote sein. Um Veränderung ringen. Das könntest du und ihr doch heute mitnehmen.
Was denn?
Dass es nicht um Erfolg geht, sondern darum, Bote zu sein. Gottes Zeuge.
Liebe Jubelkonfirmanden, Jubel und Konfirmation. Zwei Dinge sind in diesem Wort, das Heute und das Gestern. Es kann sein, dass, und ich denke, dass sich die meisten irgendwie noch an einem Punkt, an dem Tag ihrer Konfirmation erinnern. Bei den Mädchen ist es eher das Kleid, war das alles mit den Haaren in Ordnung, hatte ich schöne Schuhe an. Vielleicht erinnert man sich auch noch an den Pfarrer. Mehr oder weniger. Den Konfirmationsspruch oder an eine Freundin oder einen Freund, den man im Konfikurs kennengelernt hatte oder mit dem man gut war. Das ist alles vorbei. Die Torten sind gegessen. Das Kleid und den Konfirmandenanzug, den gibt's nicht mehr oder es passt nicht mehr. Das ist vorbei. Das, was geblieben ist, das ist das Ewige. Die Zusage Gottes, das ist geblieben. Du bist mein Kind. Und in der Konfirmation, da hat man ja versprochen, ja, ich will dir folgen, Christus. Ich will die Gnade der Taufe und der Erwählung annehmen. Und dann sind wir die Jahre durchs Leben gegangen und im Rückblick macht man dann die Erfahrung, es gab Zeiten, da hat man sich irgendwie ganz nah mit Gott gefühlt. Das können sogar Zeiten, schwere Zeiten gewesen sein. Und dann gab es Zeiten, da hat man sich weit weg gefühlt, dass Gott, Glaube, hat kaum noch eine Rolle gespielt. Und diese Erfahrung machen wir. Hin und her. Und wir merken, es ist nicht ganz so einfach. Und doch machen wir immer diese Erfahrung, dass Gott uns nicht alleine lässt. Und heute, in dieser Stunde, sollt ihr euer Versprechen erneuern und gesegnet werden. Und im Segen empfangen wir das, was wir nicht machen können. Wir tragen wohl Verantwortung für unser Leben, wir arbeiten, kümmern uns, lieben. Aber das andere, dass unser Leben Frucht bringt, dass wir ans Ziel kommen, das können wir nicht machen. Alles, was uns am Leben hält, Glück, Lebenszeit, Freude, Liebe, das sind Geschenke. Und die müssen wir uns erbitten. Und wenn wir gesegnet werden, wird uns das in besonderer Weise zugesprochen. Und wenn wir jetzt miteinander unseren christlichen Glauben bekennen, dann sprechen wir über uns selbst und alle, die durch die Taufe mit uns zusammengehören, etwas Wunderbares aus. Wir sprechen über uns aus, dass wir von Gott geschaffen sind. Und das bedeutet doch, wenn Gott die Liebe ist, ich bin aus Liebe geboren, in Liebe begleitet und in Liebe erwartet. Das ist die Wahrheit. Und die ist größer als die Wirklichkeit, die wir wahrnehmen mit Ohren und Augen. Und wir bekennen, dass Christus uns erlöst hat durch sein Leiden und Sterben. Und diese Wahrheit ist größer als die Wirklichkeit, die wir sehen und hören. Und wir bekennen, dass Gottes Geist uns erfüllt und leitet und dass er unser Leben so lenkt, dass es nicht für mich, sondern für unser Miteinander zum Guten wird. Und dass wir miteinander, nicht nur ich, Gottes Ziel erreichen.